Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Wenn sich Ministerinnen und Minister Briefe schreiben, dann liegt meistens etwas im Argen. Im konkreten Fall geht es um den neuen Digitalpakt. Die Bundesbildungsministerin wurde schriftlich darum gebeten, doch mal Tempo zu machen. Und mit der Absenderin des Briefes sprechen wir gleich. Am Mikrofon begrüßt Sie dazu Regina Brinkmann. Hallo. Wie geht es weiter mit der Digitalisierung an unseren Schulen? Zu schleppend, sagen die Länder und warten gerade ungeduldig auf einen Rahmentext aus dem Bundesbildungsministerium. Denn für die Länder wäre es schon interessant zu wissen, bevor sie am 30. April weiter mit dem Bund über einen neuen Digitalpakt verhandeln, wie viel Geld zum Beispiel dafür aus Berlin fließen wird. Doch diesen Rahmentext, den will Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger erst 4 Tage vor den nächsten Bund-Länder-Verhandlungen vorlegen. Einen deutlich früheren Abgabetermin wünscht sich dagegen die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Christine Streichert-Clifot, die ich jetzt am Telefon begrüße.
Ja, freut mich sehr. Hallo, guten Tag.
Frau Streichert-Clifot, Sie haben der Bundesbildungsministerin dazu Anfang der Woche einen Brief geschrieben und sie darin gebeten, dieses Papier bis morgen vorzulegen. Wie hat die Ministerin inzwischen auf ihren Brief reagiert?
Wir haben leider bislang noch keine Antwort bekommen, aber der Brief ist ja auch erst am Montag eingegangen und für morgen ist ja auch noch ein Tag.
Das heißt, Sie sind noch optimistisch, dass da was kommt?
Also insgesamt hoffe ich, dass klar wird, dass wir hier alle an einem gemeinsamen Strang ziehen wollen und eine Lösung für die Frage der Finanzierung der digitalen Bildung in Deutschland erreichen wollen. Nichts anderes hat dieser Brief zum Ziel. Ich habe bisher die Bundesbildungsministerin auch so wahrgenommen, dass sie sich für den Digitalpakt stark macht und dass sie genau das gleiche Interesse verfolgt. Und da gehört es doch auch zu einer vertrauensvollen Zusammenarbeit, dass man sich dann auch bemüht, die Zeitpläne einzuhalten.
Ja, in Ihrem Schreiben betonen Sie außerdem die Verbindlichkeit von Absprachen. Wo ist der Bund aus Sicht der Länder nicht verbindlich genug, wenn es um die Fortführung des Digitalpaktes geht?
Also da muss ich ein paar Monate zurückgehen. Wir haben im Januar das Startchancenprogramm vereinbart und sind mit Hochdruck dabei, auf der Länderseite dieses Programm in die Umsetzung zu bringen, weil ab dem 1. August die Schulen mit diesen Aufgaben starten sollen, die das Startchancenprogramm ermöglicht. Das geht nur, wenn man mit Hochdruck und Energie und vor allem großartigem Engagement daran arbeitet. Und damals war für die Länder in der KMK die Zustimmung deshalb auch möglich, weil wir substanzielle Fortschritte gemacht haben in den Verhandlungen rund um den Digitalpakt. Wir hatten also einen sehr ambitionierten Zeitplan auch an dieser Stelle. Wir sind davon ausgegangen, dass wir bereits Mitte Mai eine beschlussreife Fassung vorliegen haben. Und jetzt stellen wir fest, dass der verabredete Zeitplan verlassen wurde. Wir haben in der Kultusministerkonferenz im März in Berlin aus diesem Grund auch nochmal das Gespräch gesucht und deutlich gemacht, dass wir ein sehr großes Anliegen haben, die guten Entwicklungen, die dieser Digitalpakt ausgelöst hat, auch gemeinsam fortzuführen. Und haben da auch das Signal bekommen, dass das auf der Bundesseite ebenso gesehen wird. Und deswegen erinnern wir jetzt nochmal an diese gemeinsame Verantwortung.
Aber unabhängig jetzt davon, ob man sich einen Abgabetermin eine Woche früher wünscht oder nicht und sie sich vielleicht auch noch andere Zeitfenster hätten vorstellen können, jetzt mal so ganz von außen betrachtet, wirkt es nicht wie ein Armutszeugnis, wenn man eigentlich weiß, seit 2019, seitdem gibt es diesen ersten Digitalpakt, dass der im Mai 2024 ausläuft und es jetzt so gefühlt auf eine Last-Minute-Planung hinausläuft?
Ja, ich glaube, dafür gibt es auch verschiedene Gründe. Also zum einen, wir reden auch nicht erst seit diesem Jahr über die Fortschreibung des Digitalpaktes, sondern das beschäftigt uns ja schon eine ganze Weile, nämlich auch, weil uns klar war, dass der erste Digitalpakt ein Ende haben wird. Deswegen haben wir als Länder ja auch sehr früh die Gespräche aufgenommen, auch weil wir uns gewünscht hätten, dass zum Sommer hin es schon direkt eine Anschlussregelung gibt. Hier hat der Bund dann deutlich gemacht, dass es in diesem Jahr schon keine unmittelbare Anschlussregelung gibt an den Digitalpakt, sondern dass frühestens zum 1. Januar 2025 ein Ergebnis auf dem Tisch liegt. Und was tatsächlich erschwerend hinzukommt, ist die Haushaltslage des Bundes. Nun sind wir alle in politischer Verantwortung und wissen natürlich auch um anstrengende Haushaltsberatungen. Das haben wir als Bildungsminister in den Ländern selbstverständlich auch immer wieder, dass man auch Verständnis für diese Situation aufbringen kann. Ich bitte aber einfach auch um Verständnis, dass an diesem Digitalpakt sehr viele gute Projekte hängen. Nicht nur Projekte, die was mit technischer Ausstattung zu tun haben, sondern in meinem Bundesland haben wir eine kluge digitale Bildungsstrategie auf den Weg gebracht, an der Land, Schülerinnen und Schüler, Schulträger hängen, die auch eine Erwartung haben, wie es da jetzt weitergeht. Und das heißt, diese fehlende Einigung oder auch die fehlende Perspektive, in welche Richtung es weitergehen soll, führt schlicht dazu, dass man auch die Partnerinnen und Partner in den Ländern, die ja auch eine wichtige Rolle spielen, nicht mitnehmen kann auf diesem Prozess. Und das sorgt für Unmut an ganz vielen Stellen.
Sie schreiben ja auch im Brief, dass Sie an konstruktiven Lösungen und Gesprächen interessiert seien. Gleichwohl gibt es sicherlich auch ein paar Tabus, die die Länder jetzt schon auf dem Zettel haben. Könnte mir ein Tabu vorstellen, wenn der Bund sagt, wir bezahlen nicht mehr 90% von diesem Digitalpakt, sondern weil wir eben so eine miese Haushaltslage haben, nur noch 50%. Wäre das so ein Tabu?
Das ist definitiv ein großer Brocken, der auch die Verhandlungen mit Sicherheit auch in den nächsten Wochen weiter erschweren wird. Das ist ein gemeinsam finanziertes und auch umgesetztes Programm, der Digitalpakt. Den tragen wir in gemeinsamer Verantwortung und der Bund hat einseitig entschieden, die Finanzierungsbedingungen zu verändern. Und deswegen haben wir diesen Punkt auch definitiv noch nicht angenommen in den Verhandlungen. Und ich weiß auch, dass es für verschiedene Länder auch definitiv ein Problem sein wird, diese 50-50-Finanzierung anzunehmen. Und ich weise da auch darauf hin, dieses Programm wird ja nicht nur von Bund und Ländern mitfinanziert und gestemmt, sondern auch von der kommunalen Seite. Und für die kommunale Seite ist definitiv diese Fragestellung eine entscheidende. Wie hoch sind die Kofinanzierungsanteile für die Kommunen, deren Finanzsituation, das wissen wir, bundesweit auch strukturell erheblich geschwächt ist. Und deshalb ist das für uns auch eine entscheidende Frage. Ist aber eine Frage, die man gemeinsam beraten und verantworten muss, letzten Endes auch gemeinsam tragen muss. Ich habe die Bundesministerin immer so erlebt, auch in ihren öffentlichen Aussagen, dass sie hinter dem Digitalpakt steht, alles dafür tut, den Digitalpakt nach vorne zu bringen. Und das wünschen wir uns natürlich auch für die Zukunft. Und man sollte einfach nicht vergessen, dass Verhandlungen eben geführt werden müssen, dass wir die auch mit der notwendigen Ernsthaftigkeit führen können, dass wir auch nichts übers Knie brechen können, weil letzten Endes, wenn man was übers Knie bricht, dann ist das auch schlecht für unsere Schulen, die von diesem Programm ja auch profitieren wollen.
Das ist ja die eine Seite, wie das die Bundesbildungsministerin nach außen vertritt und die andere, wie sie dann hinter verschlossenen Türen dann demnächst mit Ihnen verhandeln wird. Also wie groß schätzen Sie denn die Gefahr ein, dass am Ende, weil Ihnen die Zeit davonläuft und auch weil die Finanzen nicht so gut aufgestellt sind auf Bundesseite, auf Länderseite haben Sie das ja eben auch nochmal eingeworfen, dass am Ende wirklich vielleicht nur so ein halbherziger Kompromiss dabei herauskommt?
Also ich glaube, mit dem Startchancenprogramm haben wir eigentlich gezeigt, dass wir auch in kurzer Zeit in der Lage sind, Programme auf den Weg zu bringen. Wenn die Finanzierungsmodalitäten so aussehen, dass sie unbürokratisch den Ländern auch erlauben, Anschlussfinanzierungen zu ermöglichen. Wenn jetzt allerdings der Bund mit vollkommen neuen Gedanken kommt, wie der Digitalpakt ausgestaltet sein soll, sodass die Finanzierung dann auch in den Ländern, und wir haben das ja auch umgesetzt, wir haben Strukturen aufgebaut, um die digitale Bildung zu organisieren. Wenn es hier keine Anschlussmöglichkeiten gibt, dann haben wir natürlich ein Problem. Und die haushalterische Situation, die treibt uns schon mit Sorge um, weil bisher noch nicht ausgeschlossen ist, dass der Digitalpakt nicht doch dem Sparstrich zum Opfer fällt. Und deswegen weisen wir auch darauf hin, dass das eines der gut laufenden Bund-Länder-Programme ist und das auch eine nachhaltige Wirkung hat. Und ich glaube, Deutschland und die Bundesrepublik kann sich schlicht nicht erlauben, die digitale Bildung in Deutschland davon abhängig zu machen, wie die Finanzlage von Ländern, aber vor allem auch von Kommunen, nämlich den Schulträgern ist, sondern muss dafür Sorge tragen, dass jedes Kind die gleiche Chance hat, eine gute digitale Bildung in der Schule zu erfahren.
Das sagt Christine Streichert-Clivaux, Präsidentin der Kultusministerkonferenz, und sie hat der Bundesbildungsministerin einen Brief geschrieben, um die Verhandlungen über den Digitalpakt 2 zu beschleunigen. Und das Interview mit ihr haben wir vor dieser Sendung aufgezeichnet. Tja, wie das immer so ist, wenn große politische Pläne an der Realität scheitern. So hatte sich die grün-schwarze Landesregierung von Baden-Württemberg im Koalitionsvertrag vieles vorgenommen. Mehr Windräder bauen, mehr Bürgerbeteiligung zum Beispiel. Nur eines wollte die Landesregierung auf gar keinen Fall. Eine große Schulreform oder auch nur eine Debatte darüber. Trotzdem hat es eine Initiative um zwei Mütter geschafft, eine solche Reform ganz oben auf die Agenda zu setzen. Konkret geht es um den Wechsel von G8 zu G9, also von einer Verlängerung der Gymnasialzeit von 8 auf 9 Jahre. Über einen entsprechenden Gesetzesentwurf hat gestern Nachmittag der Landtag in Baden-Württemberg abgestimmt. Und obwohl sich auch Grüne und CDU eine Rückkehr zu G9 vorstellen können, stimmten sie gegen den Entwurf. Über die Hintergründe berichtet Katharina Thoms. Sie hat die Abstimmung im Landtag für uns verfolgt.
Wir kommen jetzt zum Punkt 3 der Tagesordnung. Betrifft die Beratung des Gesetzentwurfs zur Einführung des neuen 9-jährigen Gymnasiums.
Was hier im Stuttgarter Landtag passiert, Anja Plesch-Grubner, Mutter und Aktivistin aus Heidelberg, guckt erschöpft und stolz darauf.
Das ist absolut Wahnsinn. Und dass wir hier stehen, ist eine Riesensache, ein Riesenerfolg.
Ohne die Frau mit den kurzen grauen Haaren und ihre Mitstreiterin Corinna Fellner aus dem Allgäu würde niemand im Stuttgarter Landtag über eine Schulreform reden. Seit Jahren werben sie für G9. Knapp 107.000 Unterschriften haben die beiden mit Unterstützung vieler anderer Eltern gesammelt für einen Volksantrag, ein Gesetzentwurf von unten quasi. Endlich soll es auch in Baden-Württemberg wieder flächendeckend ein 9-jähriges Gymnasium geben. Anerkennung im Landtag auch von der grünen Kultusministerin Theresa Schopper.
Es ist ein großer Erfolg, den heute die Initiatorinnen feiern dürfen. Und ich glaube, wir stehen heute an einem historischen Tag an der Stelle, wo wir auch sagen, wir gehen zurück. Und da sind wir uns alle einig.
An der Stelle endet dann aber auch die Einigkeit. Die Elterninitiative will in ihrem Gesetz eine flächendeckende Rückkehr zum 9-jährigen Gymnasium ab kommendem Schuljahr. Es soll auch Schnellläuferzüge geben, um wie bisher in 8 Jahren zum Abitur zu kommen. Aber noch bis zur 10. Klasse sollen Schülerinnen und Schüler in den aktuellen Jahrgängen frei entscheiden können. 9 oder 8 Jahre bis zum Abi. Anja Plesch-Grubner.
Es ist für uns so wichtig, weil die Schüler, die zur Corona-Pandemie in der Grundschule waren, sind jetzt die Gymnasiasten in Klasse 5 bis 8. Das waren ihre ersten Schuljahre ihres Lebens. Die brauchen einfach mehr Zeit.
Das geht den Regierungsparteien Grünen und CDU aber zu weit und zu schnell.
Wir gehen jetzt nicht mit einem Schweinsgalopp in eine neue Reform des G9, sondern wir überlegen das sehr genau,
sagt Kultusministerin Schopper. Die Eltern und auch die Opposition in Baden-Württemberg hatten gehofft, bis zur Debatte im Landtag würden auch die Regierungsparteien ihren Entwurf für ein 9-jähriges Gymnasium vorlegen. Die Regierung hatte vergangenes Jahr zusätzlich noch ein Bürgerforum gestartet. Auch dort war die Empfehlung eindeutig, ein neues G9 muss her. Ein Konzept liegt bisher aber nicht vor. Zu viele Herausforderungen, so der bildungspolitische Sprecher der CDU Andreas Sturm.
Eine Option für alle Schülerinnen und Schüler, des derzeitigen G8 nach G9 wechseln zu können. Eine solche Option müsste prinzipiell an allen Gymnasien des Landes von allen Schülerinnen und Schülern real einlösbar sein, ohne dass bekannt ist, wie viele Schülerinnen und Schüler diese Option wahrnehmen. Damit verbinden sich unklare Raum- und Lehrkräftebedarfe.
Diese Art der Umstellung würde wirklich mit Verlaub zu einem schulorganisatorischen Tohuwabohu führen.
So die Kultusministerin. Die Koalition fürchtet, dass mit dem Wechsel ein Run auf die 9-jährigen Gymnasien beginnt und damit schnell weit mehr als 1.000 zusätzliche Lehrkräfte nötig würden. Auch die Kosten einer solchen Reform scheut Grün-Schwarz, zumal die Koalition auch viel zusätzliches Geld in die Sprachförderung kleiner Kinder stecken will. Ministerpräsident Winfried Kretschmann.
Das sind hohe dreistellige Beträge, die allein jetzt schon der Bereich der frühkindlichen und Grundschulbildung beträgt. Und das muss ja eine Koalition in schwierigen Haushaltslagen, in der wir uns durch die wirtschaftliche Lage befinden, muss ja auch abschätzen.
Und die Regierung will das 9-jährige Gymnasium langsam wachsen lassen und so Schülerströme steuern. Nur die 5. und vielleicht auch die 6. Klasse der jetzigen 8-jährigen Gymnasien sollen zu G9 wechseln können. Das ist der Elterninitiative zu wenig.
Solange es nicht wirklich für 25, 26 für alle, am besten 5-Klässler und auch noch für ein paar laufende Klassen umgestellt wird, können wir nicht locker lassen.
Bitte werfen Sie Ihre Stimmkarte in eine der Urnen ein. Hiermit ist das Verfahren der Abstimmung eröffnet.
Mit 88 Stimmen lehnt eine Mehrheit den Gesetzentwurf ab. Nur AfD und FDP hatten offensiv für ein Ja geworben. Die Regierung will sich Zeit lassen, bis sie einen eigenen Vorschlag vorlegt. Anfang Mai wollen sich Grüne und CDU mit FDP und SPD in der Opposition zusammensetzen, um über Bildungsreformen zu sprechen. Für die Elterninitiative trotzdem ein historischer Erfolg, so weit gekommen zu sein. Ihnen bleibt jetzt noch ein Weg offen. Sie können innerhalb der nächsten 3 Monate ein Volksbegehren starten.
Katharina Thoms und nun von Baden-Württemberg nach Bayern. Das Bundesland war schon im September 2018 zum 9-jährigen Gymnasium zurückgekehrt. Und Jahre später, nach diesem Wechsel von G8 auf G9, stellt sich nun die Frage, was passiert eigentlich mit Schülerinnen und Schülern, die in diesem Jahr Abitur machen bzw. da durchfallen? Denn 2025 wird es in Bayern ausnahmsweise keine flächendeckende Abiturprüfung geben. Anna Küch hat sich beim Bayerischen Kultusministerium und bei Lehrkräften erkundigt.
Das Abitur in Bayern steht vor der Tür. Ein besonderes, sagt Oberstufenbetreuerin Karin Lehner vom Max-Born-Gymnasium in Germering.
Es ist also das letzte G8. Ich meine, wenn ich jetzt zurückdenke, 2011 war das erste G8-Abitur. So sehr lange hat es halt nicht gedauert. Ja, es ist historisch.
Es ist vor allem ein Schuljahr, das viele Fragen aufwirft. Denn nicht alle Schülerinnen und Schüler werden das Abitur schaffen. Müssen die dann 2 Jahre länger zur Schule gehen? Die bayerische Kultusministerin Anna Stolz beruhigt.
Wer das Abitur im Schuljahr 24/25 ablegen möchte, wird auch dazu Gelegenheit haben.
Denn es gibt ein sogenanntes Auffangnetz oder besser gesagt Auffangnetzschulen.
Das sind rund 45 Gymnasien in ganz Bayern, an denen sich die angehenden Abiturientinnen und Abiturienten auf die Prüfungen vorbereiten.
Das heißt, wer das Abitur nicht schafft, kann sich an eine dieser Schulen wenden, sich dort einschreiben und schon nächstes Jahr die Prüfung wiederholen. Zum Beispiel am Max-Born-Gymnasium in Germering. Oberstufenbetreuerin Karin Lehner.
Die Schüler, die jetzt zu uns kommen, die haben eigentlich alle ihre Seminare abgeschlossen. Das heißt, die brauchen sie nicht mehr machen. Aber sie müssen ganz normal Deutsch, Mathematik, Englisch, Naturwissenschaften, irgendwelche GPR-Fächer, die sie halt gewählt haben, genauso besuchen und auch ihre Prüfungen schreiben, wie jeder andere Schüler auch. Und dann kommt eben nochmal im nächsten Kalenderjahr, sprich dann am Ende des Schuljahres, wieder die Situation, werde ich zugelassen zum Abitur oder nicht. Und dann wird ganz normal die Abiturprüfung noch einmal geschrieben.
Wichtig ist, durchgefallene Abiturienten müssen schauen, welche Auffangnetzschule für sie überhaupt in Frage kommt. Also, welche Auffangschule bietet die gewünschte Fächerkombination an? Denn die Schüleranzahl in den Auffangklassen wird viel geringer. Nicht jeder Kurs wird angeboten werden. Am Max-Born-Gymnasium wird es zum Beispiel kein Latein geben. Trotzdem, das Auffangnetz führt zum Abitur 2025. Nicht nur für Schülerinnen und Schüler, die das Abi jetzt nicht schaffen, sondern auch
für diejenigen, die im G9 zwar angefangen haben und eigentlich auch ganz regulär 26 ihr Abitur machen könnten, die aber ein Schuljahr überspringen quasi, indem sie von der 10. Klasse G9 in die 11. Klasse G8 gesprungen sind.
Und auch Mittelschüler sind im Auffangnetz, die in eine sogenannte Einführungsklasse aufs Gymnasium gewechselt sind. Betroffene sollten sich so bald wie möglich bei einer Auffangschule melden. Wie viele Schülerinnen und Schüler nach Germering oder an eine andere Auffangschule wechseln, steht noch nicht fest. Das wird sich im Herbst zeigen.
Übergriffe, Beleidigungen, ein Klima der Angst, so beschreiben es einige Musikstudierende deutscher Hochschulen. Unhaltbare Zustände seien das, fanden einige, gründeten daraufhin die Initiative gegen Machtmissbrauch an Hochschulen und sammelten Erfahrungsberichte. Vor gut einem Monat haben wir hier in Campus und Karriere darüber berichtet. Seitdem nimmt das Thema an Fahrt auf. Die Hochschule für Musik und Theater in München hat als erste Einrichtung eine wissenschaftliche Studie zum Machtmissbrauch, Diskriminierung und sexualisierter Gewalt in Auftrag gegeben. Und die wurde heute Vormittag vorgestellt. Mein Kollege Leonard Ameln hat sie sich angeschaut. Was steht denn drin?
Dass knapp 30% der Studierenden destruktive Kritik erlebt haben und dass 18% der Befragten berichten, dass Personen bloßgestellt werden oder herabwürdigend dargestellt werden. Und fast jeder und jede 10. hat schon mal körperliche oder psychische Gewalt selbst erlebt. Also so Sätze wie, wenn sie nochmal so spielen, dann schmeiße ich sie raus, oder ich lasse mir das Festival nicht von Spacken versauen. Rund ein Drittel der Befragten gibt an, verschiedene Formen sexualisierter Gewalt erfahren zu haben, vor allem in jüngster Zeit. Besonders häufig dabei zum Beispiel unerwünschte intime Fragen, Gesten und Blicke, aber auch unerwünschte Berührungen im Unterricht. Frauen sind davon übrigens fast doppelt so häufig betroffen wie Männer.
Und es hört sich für mich nicht nach Einzelfällen an.
Ganz genau. Das ist ganz klar ein strukturelles Problem, sagt die Studienleiterin. Gerade im Musikbereich, da gibt es ja eine große Abhängigkeit zwischen Lehrenden und Studierenden. Sie sind oft zu zweit im Raum, so etwas begünstigt Übergriffigkeiten. Und die Täter sind eben mehrheitlich Lehrkräfte. Die Hochschule für Musik und Theater München, kurz HMTM, wo die Studie durchgeführt wurde, deren Ex-Präsident Siegfried Mauser wurde ja mehrfach wegen sexueller Übergriffe verurteilt und deshalb gibt's dort schon seit längerem Maßnahmen gegen Machtmissbrauch und Gewalt. Die haben ihre Wirkung aber eben noch nicht ganz entfaltet, das sagte mir die Studienleiterin Helga Dill. Deshalb empfiehlt sie,
dass es bei den Lehrenden stärker verankert werden muss. Das Bewusstsein, Achtsamkeit im Umgang, demokratischere, transparentere Methoden einzuführen. Und dazu wären einfach kontinuierliche Fortbildungen nötig.
Und eben die Möglichkeit für die Studierenden, zum Beispiel eine Vertrauensperson einzuschalten, auch um zu klären, welches Verhalten ist denn eigentlich problematisch.
Was sagt denn die Hochschule selbst zu den Ergebnissen?
Die Präsidentin der HMTM, Lydia Grün, die ist von der Wucht der Ergebnisse erschüttert und gibt zu, dass es sich hier um ein strukturelles Problem handelt.
Dieses Wissen ist der erste, wenn auch schmerzhafte, aber auf jeden Fall notwendige Schritt, um das Problem offensiv klar und entschlossen anzugehen. Und genau das werden wir tun.
Sie entschuldigt sich bei allen Studierenden, verspricht Transparenz und will umgehend einen Maßnahmenkatalog umsetzen. Sie sprach davon einem 7-Punkte-Plan. Künftig soll es unter anderem anonyme Beschwerdewege geben, Sensibilisierungsseminare für Lehrende und Führungskräfte, Intimitätskoordinatorinnen und noch anderes mehr.
Das Thema ist ja längst ganz oben angekommen, beispielsweise bei der Rektorenkonferenz der Deutschen Musikhochschulen. Da erarbeitet eine Antidiskriminierungs-AG gerade ein Positionspapier. Wie sieht es denn bundesweit an Musikhochschulen aus? Also was gibt es da schon für Maßnahmen? Was wird davon umgesetzt?
Ja, viele haben mittlerweile Richtlinien und Gremien, die solche Vorfälle eigentlich verhindern sollen. Da wurden Vertrauenspersonen benannt, Hotlines eingerichtet. Aber die Probleme sind nach wie vor da. Das zeigt ja diese Studie. Noch vor einem Monat sprach Christian Fischer von Einzelfällen. Fischer ist Vorsitzender der Rektorenkonferenz Deutscher Musikhochschulen. Einzelfälle? Ganz im Gegenteil, meint Jakob Sierich vom Landesstudierendenrat Bayern.
Es wurde wirklich relativ viel probiert, um dagegen zu arbeiten. Und das dann an einer Musikhochschule, die wirklich sich da so bemüht hat, dennoch solche Umfragewerte rauskommen, das zeigt schon sehr deutlich, wie tief die Problematik sitzt. Und ich glaube, dass an jeder Musikhochschule, wenn man diese Umfrage wiederholen würde, genauso verheerende Ergebnisse rauskämen.
Also da wartet auf die Beteiligten noch einiges an Arbeit, um dem Machtmissbrauch psychischer wie sexualisierter Gewalt an Musikhochschulen in Zukunft wirklich effektiv den Riegel vorzuschieben.
Machtmissbrauch und sexuelle Übergriffe an Musikhochschulen und was präventiv dagegen getan wird, das hat uns Leonard Ameln aus dem Campus- und Karriere-Team zusammengefasst. Vielen Dank. Und das war's von uns von Campus und Karriere mit Regina Brinkmann am Mikrofon. Schön, dass Sie dabei waren.